Ich möchte zum Anfang einen Abschnitt lesen aus den Sprüchen. Das steht in Sprüche 5, die Verse 15 bis 21. Dort steht: Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströme deine Quellen auf die Plätze die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören. Und keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an der Liebe, an den Busen einer Fremden taumeln und den Busen einer Fremden umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege, und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Ja, das ist ein brisanter Text und ich will Gott bitten, dass er mir die Weisheit gibt, dieses Thema recht zu bringen. Und so will ich jetzt noch beten zum Anfang. Lieber Vater, sowas steht wirklich in der Bibel. Und vielleicht haben wir noch nie darüber so nachgedacht. Aber Herr, du hast es festgeschrieben und du möchtest, dass wir auch dieses Thema begreifen und dass wir es leben, so wie du dir das gedacht hast und auch davon hören. So bete ich, Herr, dass du mir jetzt die Weisheit gibst, darüber zu reden. Amen. Darf ich dich hier heute Morgen ganz unverblümt fragen, was ist deine Meinung, wenn es um Sex geht? Denkst du, Da kann man doch gar nicht drüber reden am Sonntagmorgen. Sagst du dir, das ist Privatsache und vielleicht sitzt du jetzt hier morgens und denkst, dir ist total unwohl dabei. Wie kann der Prediger über Sex reden? Dass ich das in den Mund nehme, ist schon schlimm genug. Und ein anderer sitzt hier und sagt, endlich wird mal drüber geredet. Die Welt und alle Zeitungen, die Bild-Zeitung redet davon jeden Tag hundertfach. Und hier in der Gemeinde habe ich noch nie was davon gehört, richtig, dass der mal darüber redet. Oder du sitzt hier und bist vielleicht noch nie so oft im Gottesdienst gewesen und du hast dir bisher immer gedacht, alles was mit Kirche und Glauben zu tun hat, das ist so entfernt vom Leben und das hat überhaupt keine Relevanz für unser Leben. Dann möchte ich dich auch heute Morgen ein bisschen herausfordern, wie auch immer deine Meinung ist, wenn es um dieses Thema geht. Ich will dich einladen, ganz neu darüber nachzudenken. Und es kann sein, dass du anfängst oder in den Anfängen steckst, dich mit Gott auseinanderzusetzen und du bist noch nicht oft hier gewesen und vielleicht hast du dir in Bezug auf diese Sache Sex bisher noch nie irgendwelche Gedanken gemacht. Du lebst das einfach, weil das macht halt jeder so, wie er es macht. Wie auch immer, ich verspreche dir, es wird manches neu sein. Und falls du noch gar nicht so recht an Gott glaubst und du denkst dir, das, was wir so an Sextrieb haben, das hat uns die Evolution so beschert, dann will ich einmal heute Morgen, auch wenn du Gott noch nicht kennst und an ihn glaubst, dass du annimmst und voraussetzt, gesetzt den Fall, und möglicherweise bist du schon so weit, dass du gesetzt den Fall annimmst, es könnte Gott geben, sonst würdest du ja gar nicht hier sitzen, aber gesetzt den Fall, es gibt Gott und er hat den Menschen geschaffen, dann hat er den Menschen auch das gegeben, was wir einen Sextrieb nennen und kannst du dir dann auch vorstellen, dass dieser Gott, der sich gedacht hat, ich gebe dem Menschen dieses Gefühl und diese Empfindungen, die man Sex nennt, glaubst du, Gott hat sich dann auch einen Rahmen gedacht, in dem er dieses gelebt wissen will? Lass uns einfach mal einsteigen und voraussetzen, Gott hat das geschaffen. Sex kommt von Gott. Und er hat uns so gemacht, nicht wie die Tiere, die diesen Trieb nur zur Fortpflanzung haben, sondern er hat es gemacht, um eines damit zu tun, nämlich uns zu beschenken damit. Und wenn wir meinen, jetzt es gehöre zu einer gewissen Frömmigkeit dazu, dass man darüber nicht redet, und dass man vor allen Dingen auch annimmt, Sex ist nichts Gutes, Sex ist dreckig und hat nur den Sinn, dass wir uns fortpflanzen, so wie es in der Schöpfungsgeschichte steht. Da sagt Gott zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist alles, wofür der Sex gut ist. Weißt du, Vielleicht hast du diese Gedanken und denkst dir, ja, so glaube ich. Das ist die rechte Frömmigkeit. Dann weißt du, dann sage ich dir, du trittst Gottes Schöpfung und Gottes Güte und seine Gedanken, die er sich darüber gemacht hat, mit Füßen. Und du handelst absolut respektlos, weil du nicht beachtest, dass Gott etwas Herrliches damit gemacht hat. Sex ist eine Idee Gottes und er hat sie sich ausgedacht. So aus dem Nichts heraus sagte er, dem Menschen gebe ich diese wunderbaren Empfindungen. Und es war auf keinen Fall so, dass Gott die Erde gemacht hat und den Menschen drauf gesetzt hat. Und auf einmal sieht er, wie der Mensch Sex hat und dann sagt er sich, oh nein, was machen die da? Da ist mir aber was unterlaufen, das wollte ich gar nicht. Nee, glaub mir, Gott hat das so gedacht. Und deswegen dürfen wir und müssen wir darüber reden. Und er hat, ich habe es gerade gelesen, in seinem Wort darüber geschrieben. Wenn es um Sex geht, das ist heute mein Thema und jeder hat seine Meinung dazu. Und wenn es um Sex geht, dann wissen wir, finden wir etwas darüber in der Bibel. Aber wenn es um Sex geht, und das müssen wir beachten, dann gibt es eine Pervertierung davon in unserer Gesellschaft und wir begreifen und eigentlich muss jeder begreifen, dass dieses Thema so aktuell und so brisant und so gefährlich ist wie eigentlich nichts anderes. Und mein Wunsch ist, dass wir heute Morgen in gewisser Weise einen neuen Umgang mit diesem Thema bekommen, der dem entspricht, was Gott sich gedacht hat. Und vor allen Dingen geht es mir auch hier um die jüngere Generation, die so eingenommen ist von den Einflüssen aus den Medien und aus der Schule. Was sind Gottes Absichten? Das wünsche ich, dass wir das heute Morgen begreifen. Und leider muss ich sagen, dass in der Gesellschaft dieses wunderbare Geschenk Gottes heutzutage verkommen ist zu einem billigen Produkt. Und einer der größten Auswüchse, was dieses billige Produkt angeht, das ist die Pornografie, die so eine große Verbreitung findet. Und das, was wir in diesem Jahrhundert erleben, in diesen Auswüchsen, das hat es Jahrhunderte, Jahrtausende vorher nicht gegeben. Und ich möchte hier mal einige Statistiken anbringen. Wo befinden wir uns eigentlich? Einerseits mit diesem großartigen Geschenk, das Gott uns macht, mit Sex in der Ehe, und andererseits mit diesem billigen Produkt der Pornografie. Eine Statistik sagt, das Durchschnittsalter, mit dem Kinder zum ersten Mal mit Internetpornografie konfrontiert werden, ist 11 Jahre. 90% der 8- bis 16-Jährigen haben schon pornografisches Material angeschaut, meistens während sie Hausaufgaben machten. Eine Statistik aus Amerika besagt, dass Amerikaner mehr Geld für Rockmusik, Jazzmusik, Klassikmusik ausgeben und alle Broadway-Aufführungen, Ballettaufführungen zusammengenommen. Und dass mehr Geld ausgegeben wird für Pornografie als für alles, was aufgewendet wird für die amerikanischen Profisportarten, Baseball, Basketball und Football. Und wir können nicht sagen, ah, die Amis, schlimme Finger. Nee, wir sind genauso, wir sind genauso. Oder eine andere Statistik sagt, jede Sekunde werden $3,000 für Pornografie ausgegeben. Jede Sekunde schauen 28.558 Internetbenutzer pornografische Inhalte und alle 39 Minuten wird in Amerika ein neues Pornografievideo erstellt. Und als letztes, Sex, so die Marktforscher von Alexa Research, wird bei Google häufiger eingegeben als jeder andere Begriff. Und weitere Begriffe wie Nacktporno oder erotische Geschichten befinden sich unter den Top 20 der Suchbegriffe. Und dann noch ein, zählt man die erotische Online-Offline-Welt mit Pay-TV, Hotlines, Nachtclubs, Zeitschriften und DVD-Verkäufen zusammen, setzt die Branche 2006 weltweit knapp 100 Milliarden US-Dollar um. Das ist mehr als die Technologie- und Internetkonzerne Microsoft, Google, Yahoo, Apple, eBay und Amazon zusammen. Da wird einem anders, wenn wir sehen, was mit diesem Geschenk gemacht ist, wo wir hingekommen sind. Und Al Mohler, ein intellektueller Gesellschaftskritiker in Amerika, der schreibt was zu diesem Problem. Er hat einen Artikel geschrieben, die Zersetzung der Gesellschaft durch Pornografie, und er schreibt folgende Wort in Bezug auf die Gefahren von Pornografie und dort steht, das Eindringen von Pornografie in Ehen ist eines der größten Probleme zwischen Ehepartnern, eingenommen christlichen Ehepaaren. Diese alles durchdringende Seuche der Pornografie stellt eine der größten moralischen Herausforderungen für die christliche Gemeinde dar. Mit Erotik, die mehr und mehr eingebunden ist in das Herz unserer Kultur, gefeiert in der Unterhaltung, beworben als ein Produkt, ist es geradezu unmöglich, diesem überall vorhandenen Einfluss der Pornografie in unserer Kultur und in unserem Leben zu entfliehen. Es ist geradezu unmöglich, diesem Einfluss zu entfliehen. Und wir Männer, wir können davon ein Lied singen. Und wir wissen, was das heißt. Und ich habe das beispielsweise, ich mache das mal an einem Tag fest, am Mittwoch. Letzte Woche ich im Fitnessstudio, ich fahre auf meinem Fahrrad. Da sind 4 Fernseher und auf einem läuft der Musiksender MTV und da läuft ein Video nach dem anderen mit Shakira und mit Beyoncé und die Jugendlichen wissen, was das für Menschen, was das für Frauen sind und du kannst dich dem nicht entziehen. Du kannst natürlich weggehen, aber der Einfluss, der dringt auf dich ein und du musst sehen, was du damit machst. Diese Tänze und diese Musikvideos sind hocherotisch und einfach nur dazu da, um Männer herauszufordern. Und dann arbeite ich weiter an der Tankstelle, ein neuer Job als Kassierer und da liegt die Bild, die verkaufe ich, die 100 erotischsten Frauen Deutschlands. Ich frage mich, wen interessiert das bitte? Aber ja, die 100 erotischsten Frauen Deutschlands. Und dann auf 2 Uhr ein Ständer mit Feuerzeugen. Was meint ihr, was abgebildet ist auf den Feuerzeugen? Nackte Frauen mit wunderschönen Brüsten. Und auch wenn wir dem nicht entfliehen können, dann können wir aber eines dem entgegensetzen. Wir können darüber predigen und wir können sagen, wie gehen wir denn richtig damit um, sodass unsere Vorstellungen und Werte nicht geprägt werden von die 100 erotischen Frauen Deutschlands und wenn meine Frau diesem Ideal nicht entspricht, was mache ich dann? Ist meine Frau... Ja. Und diese 2 Sichtweisen, von denen ich gerade erzählt habe, einmal Gottes Sicht und einmal diese Art und Weise, wie die Welt mit diesem Thema umgeht, die finden wir auch in den Sprüchen. Das ist das eine, wovor der Salomo seinen Sohn warnt. Junge, pass auf, lass dich nicht mit hineinnehmen in diesen billige Produkt von Sex. Und dann lässt er seinen Sohn nicht dort stehen und sagt, pass auf, pass auf, pass auf. Sondern er sagt ihm, Junge, hier ist das, was Gott sich gedacht hat. Und danach strebe und dafür lebe. Und er sagt eigentlich immer nur, das eine, Junge, Gott hat dir eine Frau gegeben. Und nur eine Frau sollst du lieben. Und nur eine Frau sollst du genießen. Und nur auf eine Frau sollst du schauen und dazu gleich mehr. Und das Problem ist, muss ich ehrlich sagen, Salomo schreibt seinem Sohn. Und die Ratschläge gehen erstmal so in erster Linie an die Männer. Und das kann ich nicht ändern, aber ich habe auch was für die Frauen und ich wünsche mir, dass die Frauen sich jetzt nicht denken, schade, dass es für mich nichts gibt. Ich glaube, die Frauen freuen sich eher richtig, dass die Männer mal was zu hören bekommen. Und ja. Und eigentlich ist der Ratschlag, den Salomo seinem Sohn immer wieder gibt, ist der, pass auf, lass dich nicht verführen. Pass auf, Junge, dass du keinen Ehebruch begehst. Nämlich das ist die Warnung und die kommt immer wieder vor. Und das ist jetzt auch für dich vielleicht neu, wenn du noch nicht viel über die christliche Sichtweise gehört hast, dann sage ich dir, Ehebruch ist in dem Verständnis der Sprüche Sex mit jemand anderem zu haben als dem eigenen Ehepartner. Ehebruch ist Sex zu haben mit jemand anderem als dem eigenen Ehepartner. Und es ist auf jeden Fall auch relevant für diejenigen, die jetzt noch nicht verheiratet sind, denn jeder ist damit hineingenommen und diese Warnungen von Salomo in Bezug auf dieses Thema, die lassen sich übertragen auf alle Arten sexueller Aktivität außerhalb der Ehe, sei es Selbstbefriedigung, sei es das Sex, unverheiratete Sex miteinander haben und sei es die Pornografie oder auch Homosexualität fällt in diesen Bereich. Und diese Warnungen, die wir da lesen in Kapitel 5, in Kapitel 6 und Kapitel 7, die sind immer dieselben. Die außereheliche Erfahrung vom Sex hinterlässt immer einen bitteren Beigeschmack und deswegen geh der Versuchung aus dem Weg. Deswegen pass auf, die Kosten sind zu hoch, spiel nicht mit dem Feuer, du gehst zugrunde. Und dann kommt es halt zu dem, was ich gerade gelesen habe, dort in diesem Text, den wir uns jetzt anschauen, sagt Salomo, was ist denn jetzt, was wir Männer tun sollen? Und da gibt es auch was für die Frauen mitzunehmen. Und deswegen beginne ich mit einem positiven, ermutigenden Ratschlag von Salomo. Dort steht in Vers 17 und 15 und 16 und 17, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt, soll nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche, die allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Und ich formuliere den Ratschlag mal für uns und dann heißt es, lebe nur für deinen Schatz. Ich habe hier dieses Wort Schatz gebraucht, weil es drückt so was Wertvolles aus, etwas, was übertragen werden kann auf Männer und Frauen. Und ich wünschte mir, dass das nicht so, ach Schatzi, nee, dass das etwas Kostbares ist. Und das wünsche ich mir, wenn du deinen Schatz als Schatz bezeichnest, dass das nicht verkommt zu einer Floskel. Und ja, wie viel kann man hier zu sagen, lebe nur für deinen Schatz? Aber erstmal wollen wir herausfinden, was heißt denn hier das überhaupt, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und Wasser, was aus deinem Brunnen quillt. Ist klar, was hier steht, ist ein Bild und so müssen wir das auch betrachten. Der Salomo will eigentlich seinen Sohn darauf hinweisen, Junge, du hast eine Frau und wenn du noch keine Frau hast, dann wirst du eines Tages mal eine bekommen und nur diese soll dir das geben, was sie dir geben kann. Und Salomo beschränkt hier eigentlich seinen Ratschlag deutlich auf die Erfahrung vom Sex innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau und alles andere würde keinen Sinn machen. Sex, und wie kann man dieses Bild jetzt verstehen? Und das lässt sich so sagen, Sex außerhalb der Ehe hinterlässt einen Schaden auf die Intimität der Ehe und die Zisterne damals in der Zeit von den Sprüchen, als sie geschrieben wurden und Brunnen, die waren etwas Kostbares und die waren wichtig für die Versorgung der Familie. Und wenn man jetzt nicht versteht, dass diese Intimität, die Gott sich gedacht hat mit der Frau, wenn man das mit Füßen tritt und verachtet und nicht dafür lebt, dass man nur einen Partner hat, dann ist das genauso, wie wenn du die Wasserversorgung deiner Familie zerstörst und wie es dann heißt, sollen nach draußen verstürmen deine Quellen und auf die Plätze deine Wasserbäche. Es ist noch idiotischer und noch schädlicher, als wenn man das machen würde, nämlich das Wasser, was man braucht, um seine Familie zu ernähren, und das fließt auf die Straße. Es ist viel schlimmer. Es ist noch schlimmer, wenn man Ehebruch und Sexuerfüllung außerhalb der Ehe sucht. Haben wir das verstanden, ist die Frage. Ich wende mich mal hier an die Jugendlichen. Jede Erfahrung außerhalb der Ehe schadet deiner zukünftigen Ehe und deiner späteren Beziehung. Und das ist das, was heutzutage, wenn du hier sitzt, noch nicht auf dir warst, das glaubt da draußen niemand. Da kannst du Sex haben mit so vielen, mit denen du willst. Und es hat keine Auswirkungen auf dich und auf deine Seele. Und ich sage, das ist eine Lüge und das ist absolut falsch. Wenn wir beachten, wie viel seelischen Schaden Menschen mit sich tragen, die sexuell misshandelt wurden, dann wissen wir, dass Sex immer Auswirkungen auf die Seele hat. Und keiner kann erzählen, dass es einfach nur dabei bleibt. Und dann finde ich diese Kampagne, ich weiß nicht, ob es die auch in Bonn gibt, mach mit, gib AIDS keine Chance, und dann gibt es im Moment in Freiburg so Werbeplakate, wo man Plätze darstellt, wo Menschen genau das erlebt haben, nämlich Sex. Und dann geht es immer nur darum, AIDS nicht riskieren, aber alles andere kannst du machen. Und das finde ich so krass, dass das mir manchmal ganz anders wird. Und deswegen, es bleibt ein Schaden in deiner Seele. Und deswegen will ich das noch einmal betonen. Gott hat jeden und Gott hat dich mit einem Sexualtrieb geschaffen. Die Frage ist, was machst du damit? Wohin gehst du damit? Versuchst du ihn auszuleben, auch wenn du keinen Partner hast? Versuchst du sexuelle Erfüllung zu suchen, auf welchem Wege auch immer? Ich sage dir, lass das und begreife, deine Zeit wird kommen und du wirst das noch erleben, dieses großartige Geschenk, wie Gott sich das gedacht hat. Und da müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Ich habe letztes Jahr, als ich geheiratet habe und das junge Eheglück hatte, erlebt habe, da war ich auch in der Behandlung von einer Physiotherapeutin. Und dann redeten wir so auch über die Ehe und über meine Sicht und wie ich auch mit diesem Thema umgehe. Und die guckte mich an mit solchen Augen und dachte, was? Du lebst jetzt erst seit dem 24. mit deiner Frau in einer Wohnung? Und was, du hast erst dann Sex mit der? Geht das überhaupt? Ich sage, ja. Weißt du was? Das hat Gott sich so gedacht. Weißt du was, das ist das Schönste. Also wir müssen darauf hinweisen und wir können das auch und wir dürfen Menschen davon erzählen, wie Gott sich das gedacht hat. Die Frau, die hat die Welt nicht verstanden, eine atheistische Frau, die aus Berlin kommt. Und das wird manchem von euch auch immer wieder passieren. Das ist so dermaßen unpopulär. Man wird so beeinflusst von den Klassenkameraden. Jeder hat schon mal mit einem anderen Sex gehabt und man wird so beeinflusst von einer Gesellschaft, wo Sex degradiert ist als billiges Produkt und viele sagen sich, man muss ja erstmal den anderen Probe fahren, sozusagen, bevor man dann den anderen heiratet. So ein fatales und verdorbenes Bild haben die Menschen von Sex und von dem Partner. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und Wasser aus deinem Brunnen kühlt, heißt für dich als Unverheirateten, das hört sich vielleicht abgefahren an, aber Gott hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Partner für dich bestimmt und für diesen sollst du leben, auch wenn du ihn jetzt noch nicht kennst. Und als ich vor einem Jahr heiraten durfte, wisst ihr, was das Schönste war an meiner Frau? Die war ein Brunnen und die war eine Zisterne, aus der noch kein anderer einen Tropfen getrunken hat. Das war für mich so etwas Besonderes, dass meine Frau sich aufgehoben hat für mich. Und ich bin meiner Frau so dankbar. Ich war ihr erster Partner und meine Frau, die steht dazu. Und das passt genau hier hinein. Eine Frau, deren Wasser nicht verschüttet wurde und deren Wasser rein geblieben ist. Und das wünsche ich jedem, der noch nicht in der Ehe ist, dass ihr rein bleibt und dass ihr dieses kostbare Gut der Reinheit und wie es hier heißt, dieses kostbare Wasser nicht herausfließen lässt auf die Straßen, auf die Gassen. Geht erst Beziehungen ein, wenn ihr diesen Menschen auch heiraten wollt. Denn dann könnt ihr sicher sein, dass euer Wasser nicht verschüttet wird und anderen davon trinken, wie es hier heißt. Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden bei dir. Keine andere Beziehungskiste soll vorhanden sein. Und aber machen wir weiter, aber haben wir dann erstmal den richtigen Partner gefunden und meinen, jetzt ist alles gut, dann gibt uns Salomo einen Ratschlag, wo wir jungverheirateten Männer alle jubeln. Dort steht in Vers 18, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Und ich hoffe, es ist klar geworden, es geht hier, die Frau deiner Jugend kann nur eine einzige sein. Und es sollte die eine sein. Und dann ist es schön für mich als junger Mann, schön oder jung verheiratet, schön, wenn man noch eine junge Frau hat, oder? Aber was ist mit denen, die 30 Jahre oder 40 Jahre verheiratet sind? Die Schönheit der Frau ist verblasst und da sind Falten gekommen, da ist vielleicht 1 Kilo, 2 Kilo dazugekommen, die Haare sind grau. Salomo, was schreibst du hier? Ich habe zwar eine Frau, aber die ist nicht mehr schön, wie sie mal war. Ja. Stehen wir hier vor einem Problem. Entweder gilt dieser Vers nur jungverheirateten Männern wie Matze und Danny und anderen, die eine Frau haben, die noch in der Blüte ihrer Schönheit erstrahlt, oder der Vers meint etwas anderes. Und ich meine, er meint etwas anderes. Denn wenn hier nur ein Ratschlag für jungverheiratete Männer, die noch junge Frauen haben, enthalten wäre, wisst ihr was? Dem wären alle alten Männer, älter verheiratete Männer, verloren in einem Schönheitswahn, von dem unsere Gesellschaft getrieben ist. Und ich glaube, hier sind auch viele Männer verstrickt in einem großen Dilemma. Die Frau, die man mal geheiratet hat, die ist nicht mehr das, was sie mal war. Aber in der Gemeinde und im Fernsehen, da gibt es Frauen, die sind viel schöner und viel attraktiver. Und auch in der Fußgängerzone, überall sieht man diese Frauen. Und wisst ihr was? Dieses Dilemma entsteht dann, wenn man auf einmal unzufrieden wird mit seiner eigenen Frau. Und schlimmer noch, wenn die Frau dann von dieser Unzufriedenheit mitbekommt. Und ich will den Ratschlag mal von Salomo für uns umformulieren. Dann heißt es dort, mache deinen Schatz zu deinem Maßstab von Schönheit. Das heißt, unser Maßstab von Schönheit und Attraktivität misst sich nicht an Germany's Next Topmodel, das am Donnerstag gekürt wurde. Das ist nicht die Grundlage, auf der wir die Schönheit unserer Frau bewerten. Und es ist auch nicht die Grundlage, dass wir unsere Frau vergleichen mit all den schönen, hübschen, jungen Frauen in der Gemeinde. Sondern unser Empfinden für Schönheit richtet sich allein nach unserer Frau. Ist das verständlich? Und die Sache ist klar, für jeden Verheirateten gibt es nur eine Frau. Und für die hat der Matze sich gestern entschieden und für die habe ich mich vor einem Jahr entschieden und für die hast du dich als verheirateter Mann auch an einem Punkt in deinem Leben entschieden. Und von da an war nur die Frau, der du dich versprochen hast, die eine einzige. Und du kannst dich in die Situation von Adam versetzen, als er hier auf der Erde seine Frau bekam. Wer war da nur schön für ihn? Die Eva. Es gab keine andere. Könnte man sagen, Adam, du hast es gut gehabt. Es gab nur die Eva. Aber für uns gibt es auch keine andere. Und wenn es nicht so ist, dann sind wir verloren. Und dann kriegen wir das nicht unter die Füße. Wir können nur und dürfen und müssen nur unsere Frau anschauen und bewundern und schön finden und es vor allen Dingen auch nicht nur so primitiv sein und sagen, Schönheit misst sich nur an dem, wie meine Frau geformt ist, sondern Schönheit misst sich viel mehr und das sagt Salomo in Kapitel 31 seiner Sprüche. Wisst ihr, was er da sagt? Anmut und Schönheit sind nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, dass wir begreifen, wir als Männer, wir werden auch alt. Und auch unsere Attraktivität vergeht. Und auch wir legen ein Kilo zu. Und deswegen müssen wir das im Blick haben. Die Versuchungen durch die Medien, durch alles, was da draußen abgeht, die sind so unheimlich groß. Und diesen Kampf müssen wir kämpfen. Gott hat uns einen Schatz geschenkt. Und dieser Schatz ist unsere Ehefrau. Und das ist das Kostbarste, was wir haben. Und wir müssen diesen Schatz wertschätzen und nur Augen für diesen Schatz haben. Und Gott bewahre, dass wir uns zu Kommentaren hinreißen lassen, sondern dass wir uns erfreuen an unserer Frau, an der Frau unserer Jugend, die 50 Jahre und älter ist. Ich glaube, das geht und ich glaube, es passt hier hinein. Und dann, was dann folgen muss und was wir dann beherzigen sollen, das sagt Salomo dann in dem weiteren Abschnitt. Und dort steht dann die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Und hier wird es noch einmal deutlich, was schon gerade betont wurde. Erfreue dich, hieß es gerade. Und jetzt heißt es noch ein Stück weiter, genieße deinen Ehepartner. Und hier ist sogar von Rausch die Rede. Und Salomos Ratschlag ist eigentlich klar, genieße deinen Schatz. Und das formuliere ich auch mal als allgemeinen Ratschlag. Genieße nur deinen Schatz. Und eigentlich ist das hoffentlich jetzt langsam klar geworden für jeden, dass Sex in der Bibel auch etwas mit Genuss zu tun hat. Ein Mann und eine Frau und hierin liegt der größte Genuss und das ein Mann und eine Frau auf Lebenszeiten. Und natürlich, wenn wir diesen Vers hier lesen, dann denken wir, Salomo, was heißt das? Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Wir kennen nur das Schimpfwort, du blöde Kuh, aber du liebliche Hirschkuh kennen wir nicht. Und deswegen, was heißt das? Und ich kann nur sagen, das war damals Poesie. So hat man damals gedichtet. Und wenn du jetzt als junger Mann dir denkst, ich schreibe mal meiner Verliebten ein schönes Gedicht und du denkst, ich werde mal auch von einer Kuh und von einer Ziege reden, dann sage ich, vielleicht steht deine Frau drauf, aber lass es lieber, weil das würde ich eher nicht ausprobieren. So viel wir hier sagen können, wir wissen nicht, was das für Tiere waren. Hirschkuh, klar, ich hätte mich jetzt noch näher mit diesem Tier auseinandersetzen können, aber was hier wichtig ist, Salomo hat mit diesen zwei Tieren bildlich etwas verbunden von Lieblichkeit und Schönheit. Und die Frage ist, sehen wir unsere Frauen so an, lieblich und anmutig? Das ist die Frage. Mit welchen Augen schaust du auf deine Frau? Es liegt allein an dir. Und dann sagt Salomo etwas, was man als nicht jugendfrei bezeichnen könnte. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Ja, das hat was mit Sex zu tun und ja, es ist in der Bibel. Aber was das Wichtige hier ist und was es so unterscheidet von allem, was mit Pornografie zu tun hat, es ist der Sex zwischen Ehefrau und Ehemann. Und ja, es ist hier ein Rauschen und ein Taumeln. Und wisst ihr was? Sexforscher haben herausgefunden, dass die Hormone, die beim Sex ausgeschüttet werden, fast denen gleichkommen, die man bei einem Drogenrausch erleben kann. Und deswegen heißt es hier, rauschhafte Zustände sind möglich. Die hat Gott sich so gedacht. Und die sind für jeden, der verheiratet ist. Und für jeden, der nicht verheiratet ist, der soll sich darauf freuen und es nicht schon vorher suchen durch billige pornografische Filme. Und vor allen Dingen ist das hier kein Freibrief an Männer, die sich sagen, ja, Frau, schau an, ich habe das Recht, mich zu berauschen an. Und dann suchen wir als Männer unsere sexuelle Erfüllung und wir pfeifen drauf, wo unsere Frau dabei bleibt. Nein, und das möchte ich hier deutlich sagen, das steht hier nicht. Aber darum geht es so deutlich bei diesem Thema, wie Gott sich das gedacht hat. Nicht um männliche Triebbefriedigung. Und die Frau ist das Mittel dazu. Nein, es geht vielmehr um ein Geben und ein Nehmen. Und in einem Ehebuch schreibt Dave Harvey zu diesem Thema etwas Passendes. Das wollte ich jetzt mal lesen. Genau das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Gott die eheliche Sexualität geschaffen hat. Denn indem ich den Partner beglücke, bin ich selbst am glücklichsten. Wenn er oder sie durch meine Liebe zur vollen Freude und Erfüllung gelangt, geschieht das Gleiche bei mir. Das heißt, mein und sein Vergnügen ist nahezu ein und dasselbe und so gut wie nicht mehr zu unterscheiden. Und auch hier, in diesem, was wir gerade gelesen haben, merken wir, diese Schönheit und dieser Rausch, der hat nichts mit Schönheit zu tun, sondern das ist etwas, was sich darüber erhebt und das bis ins Alter hinein zu praktizieren und zu leben ist. Was steht hier? Jederzeit und was noch? Immer da. Das hört nicht auf. Also, ihr wisst schon, ich denke, irgendwann geht es auch nicht mehr, aber da ist noch keiner von uns, glaube ich, angekommen. Was machen wir jetzt damit? Ich lade einfach alle Ehepaare dazu ein, das zu leben und darin das Geheimnis einer starken Ehe zu sehen. Ihr denkt, man kann das nicht erkennen? Ich sage euch, man kann es erkennen, ob dieser Punkt in eurer Ehe funktioniert. Und die Frage ist, wie? Wie können wir dahin kommen? Wie können wir das leben? Und wir haben einige Aspekte schon mitbekommen und einen wollte ich jetzt noch zum Schluss aufgreifen und ich habe ihn schon am Anfang angeschnitten. Salomo gibt seinem Sohn einen Satz mit, den habe ich jetzt auch mal hier angebracht. gebracht. Dort sagt Salomo seinem Sohn: Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Wie blöd wärest du, wenn du dich auf Ehebruch einlassen würdest? Wie blöd wärest du, wenn du die Ehe brechen würdest, um sexuelle Erfüllung woanders zu suchen als in deinem eigenen Ehepartner? Und er sagt eigentlich, es gibt keinen Grund. Und es ist eigentlich das Idiotischste überhaupt, die Ehe zu brechen und seiner Frau untreu zu werden. Und dann in Kapitel 6 ist auch viel die Rede davon. Und dort schreibt der Salomo: Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Und einige Verse vorher leitet er diesen Satz mit einer Warnung ein, dass sein Sohn sich nicht einlässt auf die Frau des Nächsten. Und dann steht dort ein durchdringender Satz: Begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Lass dich nicht mit ihren Wimpern einfangen. Man könnte jetzt sagen, wie bitte, wo ist das Ehebruch? Das ist doch noch lange kein Ehebruch. Da muss es doch erstmal zu einem Kontakt und zu einem Geschlechtsverkehr kommen. Aber, und das sage ich jetzt auch mit aller Eindringlichkeit, die Bibel sagt etwas anderes über Ehebruch. Und sie sagt eigentlich, Jesus hat selber die klarste Aussage in Bezug auf diese Sache gemacht, als er gesagt hat: Wer eine Frau ansieht in seinem Herzen, sie zu begehren, wisst ihr was? Der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus weiß, wo das Begehren anfängt, und er sagt, es fängt mit den Augen an und geht dann ins Herz über. Und Salomo sagt eigentlich das Gleiche: Begehre nicht in deinem Herzen. Jesus sagt: Schau nicht und lass es in dein Herz sickern und fange an zu begehren. Für uns Männer ist das leider die Gefahr, dass wir viel zu oft rein visuell, sexuell erregbar sind. Und deswegen lautet eigentlich der Ratschlag hier auch jetzt für uns: Habe nur Augen für deinen Schatz. Schau nicht auf andere Frauen. Es ist das größte Problem, warum Pornografie so eine machtvolle Wirkung hat. Weil Männer diesen Punkt nicht begreifen. Sie sind so leicht reizbar und werden so leicht über die Augen gereizt. Und jetzt steht hier deutlich: Du bist ein Ehebrecher, wenn du mit einer anderen Frau als deine eigene begehrst. Du bist ein Ehebrecher, wenn du heimlich pornografische Inhalte reinziehst. Und Salomo hat das an seinem eigenen Vater erlebt, was das für Leid bringen kann. Da war der König David, geht oben auf seinem Haus spazieren. Er schaut runter in die Stadt, sieht da eine nackte Frau baden, die man Bathseba nannte. Und was hat David getan? Er hat geschaut, und was ist passiert? Er hat in seinem Herzen ihre Schönheit begehrt. Er ging hin, ließ sie holen, brach mit ihr die Ehe, und am Ende stand sogar der Mord von dem Ehemann dieser Frau. Und dann brach unermessliches Leid über die Familie von David. Und da hat Gott uns eigentlich in diesem König, in diesem Mann nach dem Herzen Gottes, uns ein Beispiel hinterlassen, dass eigentlich jeder Mann dieser Gefahr ausgesetzt ist und genauso fallen kann wie David. Vielleicht nicht, dass es gleich kommt, wir holen uns die Frau zu uns nach Hause, aber wir gehen ins Internet und machen Ehebruch, indem wir uns Bilder reinziehen und anderes. Wir stehen in der Gefahr als Männer, und wir sehen eigentlich täglich im Bild gesprochen Bathseba baden. Die Frage ist, was machen wir damit? Gehen wir dem aus dem Weg? David fing an zu begehren, und das war sein Problem. Und wir können diesen Einflüssen in unserer Zeit nicht entgehen. Die Frage ist, was tun wir damit, und wir können verhindern, dass sie in uns ein Begehren wecken, das eigentlich nur unsere Frau wecken sollte. Und ein Buch, Jedermann und die Versuchungen, beschreibt eigentlich nur dieses, und ich glaube, es ist eines der größten Probleme von uns Männern. Wir schauen, und da entsteht etwas in uns. Jedermann und die Versuchungen, und das ganze Buch ist eigentlich ein Ratgeber. Wie schaffen wir es, nur unserer Frau treu zu bleiben? Wie schaffen wir es, diesen ganzen sexuellen Einflüssen zu entgehen. Und das kann ich jedem empfehlen, der auch nur gerne nach anderen Frauen schaut, ob auf der Straße oder im Fernsehen, wenn man gerne mal ein bisschen verweilt bei diesem Programm oder bei diesem Filmausschnitt. Das rate ich jedem Mann zu lesen. Die Frage ist einfach, Gott hat uns dieses saubere Wasser, diese Frau in unsere Ehe gegeben. Wollen wir uns als Männer mit dreckigem Toilettenabwasser dürsten oder unser Durst löschen, wenn wir dieses saubere Wasser zu Hause haben in unserer Frau? Und das wünsche ich auch besonders den Männern, die noch nicht verheiratet sind, dass sie sich darin bewahren. Und dass sie begreifen, Ehebruch kann man auch betreiben mit einer Frau, die man noch gar nicht kennt. Du wirst dir unheimlichen Schaden zufügen, wenn du nicht aufhörst mit diesem Reinziehen von Pornografie. Und du wirst niemals fähig sein für die Ehe, wenn du damit nicht fertig wirst. Und ich rate dir das, hör heute damit auf und sieh zu, dass du in Reinheit lebst und dass du dieses Geschenk vom Sex ganz neu erleben kannst. Und hier ließe sich noch viel, viel erzählen, wie wir dieser Gefahr entgehen. Aber ich möchte jetzt auch ein Wort an die Frauen richten. Die würden sich jetzt denken, ja, die schlimmen Männer, die sind immer dafür verantwortlich, für Ehebruch und so. Aber wir wollen doch nicht so naiv sein und sagen, nur die Männer. Nein, die Frauen stehen genauso in der Gefahr. Auch wenn sie vielleicht nicht mit den physischen Augen zu reizen sind, aber Frauen schauen mit den Augen des Herzens und deswegen zählt das auch für dich als Frau. Habe nur Augen für deinen Schatz, nicht Augen, mit denen du siehst, sondern Augen des Herzens. Und Frauen stehen genau dieser Gefahr. Und es gibt auch ein Buch für Frauen, jede Frau und das geheime Verlangen. Das lade ich auch jeder Frau mal zu lesen. Und dieses geheime Verlangen von Frauen liegt nicht zuerst darin, dass sie ihre sexuelle Erfüllung in Männern suchen, sondern das geheime Verlangen von Frauen liegt darin, dass sie in Männern etwas finden, was ihr eigener Mann ihnen nicht geben kann. Und das ist Ehebruch auf einer ganz anderen Ebene. Und vielleicht gehörst du zu den Frauen. Dein Mann gibt dir nicht die Bestätigung, die du brauchst. Dein Mann gibt dir nicht den Wert, den du hast. Du fühlst dich nicht verstanden von deinem Mann. Und da gibt es vielleicht diesen anderen Mann, den du schön findest, weil er genau das darstellt und dir das gibt, was du an deinem Mann so vermisst. Habe nur Augen für deinen Schatz. Ist genau auch für dich als Frau gemeint. Vergleiche deinen Mann nicht mit anderen Männern. Und jetzt ist die Frage, wir kommen langsam zum Schluss, was machen wir jetzt damit? Wenn da jetzt vielleicht jemand ist und sie sagt, aber jetzt habe ich diese Schuld, jetzt habe ich gemerkt, ich habe nicht in Reinheit gelebt. Wisst ihr, der Salomo bringt jetzt noch einen ernüchternden Ratschlag, von dem jeder irgendwie erschüttert sein musste, der dachte, er könnte seine sexuellen Sünden verbergen. Dort steht nämlich in Vers 21 etwas ganz Erschütterndes und Aufrüttelndes, denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Du sitzt vielleicht hier und du merkst, du bist schuldig geworden an deinem Ehepartner und du sitzt vielleicht hier und du dachtest, nee, keiner weiß von meinen Problemen, keiner weiß von meinen Sünden. Und jetzt, weißt du was, sage ich dir, und eigentlich wusstest du schon, Gott weiß darum. Und das ist doch das Fatale. Wir versuchen es zu verbergen vor unserer Familie, vor unseren Freunden. Und da ist Gott, der alles sieht. Und ich möchte Gott hier nicht jetzt als den strengen Richter und Polizisten darstellen, der dich jetzt in die Ecke stellt und dich richtet. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht um etwas, wo wir begreifen, Gott ist der Vater, der uns beschenken will mit diesem Geschenk. Und da sind wir, die wir den Vater verunehrt und verachtet haben, weil wir dieses Geschenk, das er uns reichte, mit Füßen getreten haben und uns sexuell versündigt haben. Und wenn du Christ bist, dann weißt du, du bist erlöst durch das kostbare Blut von Jesus. Und wir gehen gleich in das Abendmahl. Und eines wird wird in dem Abendmahl deutlich. Jesus ist gekommen, genau für diese Dinge, um dich frei zu machen davon. Die Frage ist, und jetzt am Ende der Predigt musst du eine Antwort darauf geben, ob als Jugendlicher, ob als Mann, als Frau, als Single, Mann oder Frau, hast du einen reinen Umgang mit diesem Thema Sex? Ein Freund von mir aus den Staaten besuchte mal eine Veranstaltung, da ging es um dieses Thema Sexualität. Und es war eine evangelistische Veranstaltung und da war ein Prediger, der predigte und er nahm sich irgendwann eine Rose und roch an dieser Rose und erzählte allen, schaut mal, wie herrlich diese Rose ist und schaut mal, wie schön sie riecht. Und stellte sie dar als etwas Herrliches und Reines. Und ist etwas Herrliches und Reines. Und wisst ihr, was er dann tat? Er gab diese Rose in die Menge und hat sie rumgeben lassen. Sagte, reicht sie rum, riecht an ihr, fühlt die Blüten. Und dann redete er über Sex und über das, wie Gott sich das gedacht hat. Und am Ende seines Vortrags fragte er wieder nach dieser Rose. Wo ist diese Rose? Und dann kommt diese Rose zurück. Da fehlen die Blütenblätter. Da ist der Stiel abgebrochen. Diese Rose hat ihre Herrlichkeit verloren. Diese Rose ist getreten und zerbrochen. Und wisst ihr, was dieser Mann dann fragte? Wer will noch diese Rose haben? Und mein Freund, der diese Veranstaltung besucht hat, den hat es innerlich zerrissen, weil er gesagt hat, wisst ihr was? Jesus will diese Rose! Und du stehst vielleicht heute Morgen hier und du denkst dir, mit all der Schuld, mit all dem, was ich bisher in diesem Bereich falsch gemacht habe, kann ich nicht zu Gott kommen. Weißt du was? Jesus will dich. Jesus will deine ganze Schuld wegnehmen. Er will dich als Rose, gerade dich mit all der Pornografie in deinem Leben, gerade dich mit all den Beziehungskisten. Und er will dich heute Morgen frei machen. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das war genau das, was dieser Prediger da so falsch gemacht hat, weil er nicht gewusst hat, dass es da ein Evangelium gibt, sondern er hat einfach nur Jugendlichen versucht beizubringen, wie schlecht es ist. Aber diese befreiende Kraft, von der ich heute Morgen rede, ich will nicht nur schlecht machen, sondern es gibt ein Kreuz. Und dieses Kreuz ist größer als jede Schuld, die du mit dir rumträgst und von der du sagst, die kann mir Gott nicht wegnehmen. Das Kreuz, an dem Jesus deine Schuld getragen hat, ist größer. Und Jesus will dich heil machen. Wenn es um Sex geht, dann müssen wir einen neuen Umgang damit finden. Jesus will dich befreien von all den Sünden der Vergangenheit. Und er will, dass du als Unverheirateter völlig rein und völlig befreit von dieser Vergangenheit dieses Geschenk neu wertschätzt. Und er will dich als Verheirateter neu dahin führen, dieses Geschenk zu zelebrieren und wertzuschätzen und zu entdecken, wie wunderbar sich Gott das gemacht hat. Wenn es um Sex geht, Gott sagt so viel dazu und es gibt so viel darüber zu reden. Und ich wünsche mir, dass du vielleicht, wenn du am Anfang gedacht hast, was kann da überhaupt predigen in Bezug auf dieses Thema, dass du neu darüber nachgedacht hast und vielleicht dich auch interessierst, weiter über Dinge zu lesen. Wir haben im Büchertisch einige Bücher in Bezug auf diese Sache. Diese zwei Bücher sind da und auch andere Bücher, die ich nur empfehlen kann. Geht mal in den Bücherladen, schaut mal, es gibt wertvolle Dinge, die uns helfen, aus der Pornografie rauszukommen, die uns helfen, das Eheleben neu wichtig zu machen. Und auch es gibt wertvolle Bücher für junge Menschen, die noch nicht wissen, wie lebt man überhaupt in einer Beziehung. Ich wünsche mir, dass wir jetzt mit einer Freiheit zu diesem Abendmahl kommen und sagen, Jesus, danke. Vater, danke. Du hast uns befreit und du hast uns beschenkt und du möchtest uns heute Morgen heil machen in Bezug auf dieses Thema. Das wünsche ich uns. Amen.